Hi Diana, Sex ist ja für die meisten positiv besetzt. Trotzdem fällt es vielen von uns ja irgendwie im Laufe der Jahre doch immer schwerer, sich zu überwinden, in Anführungsstrichen. Das kann natürlich total viele Gründe haben und einer davon ist Scham. Warum gibt es sie eigentlich und was will sie uns sagen und wie können wir sie überwinden, wenn sie uns im Weg steht? Die Autorin Christine Koschmider hat sich jahrelang mit viel Alkohol über diese inneren Hürden geholfen, aber dann wurde sie trocken und braucht eine neue Strategie. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wie sie danach für ein sehr lesenswertes Buch ihre eigene Sexualität erforschte. Ja, und was all das eben mit Scham und den Prägungen in der Kindheit zu tun hat. Also hör mal rein, ich finde es ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ciao, ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Christine Koschmider, deren Spezialgebiet als Autorin die Widersprüche und Abhängigkeiten sind, in denen wir uns im Laufe unseres Lebens verfangen können. Mit ihr will ich heute über den Zusammenhang von Scham, Sex und Alkohol sprechen. Hello again, Frau Koschmider.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich traue mich das jetzt nur so offen zu fragen, weil Sie auch so offen darüber geschrieben haben. Wie hängen Alkohol und Sex in Ihrem Leben zusammen? Wir haben ja schon dieses Interview geführt vor einiger Zeit, aber in Bezug auf dieses Thema. Wie war da der Zusammenhang, den Sie jetzt für sich herausgefunden haben?
Ich roll's von hinten auf. Ich danke für diesen zweiten Teil des Satzes, den ich jetzt für mich herausgefunden habe. Denn natürlich hätte ich es während der verschiedenen körperlichen, sexuellen, erotischen Begegnungen in meinem Leben gar nicht so festtackern können. Aber wenn ich retrospektiv drauf gucke, hat keine körperliche Annäherung mit irgendeinem der Menschen, mit denen ich Sex gehabt habe, auf jeden Fall die erste nicht, ohne Alkohol stattgefunden. Also, wie man so schön im Volksmund irgendwie sagt, sich Mut antrinken. Ich denke im Nachhinein, ich musste mich über eine Scham- und Angstschwelle hinwegtrinken, um das überhaupt zulassen zu können.
Wie erklären Sie sich das?
Ich erkläre es mir auf jeden Fall nicht so, dass ich irgendein schlimmes Erlebnis gehabt hätte. Das gibt es ja auch, ne? Dass Menschen traumatisiert sind und so.
Ja.
Ich würde sagen, dass die physische, die körperliche Herstellung von Nähe zwischen zwei Menschen ja eine unglaubliche Vertrauensangelegenheit ist. Vielleicht nicht für alle. Manche Menschen können ja einfach wild drauf losvögeln und sich wild drauf einlassen. Das konnte ich nie. Sondern das hat ja auch mit Entblößung zu tun. Und zwar nicht nur, wie sieht meine Haut aus, wie sehen meine Brüste aus, wie performe ich, sondern ich lasse jemanden sehr, sehr nah an mich ran. Und das wiederum, ein Urvertrauen, dass Dinge sicher möglich sind, dass einem jemand nicht wehtun wird, dass jemand es gut mit mir meint, da scheint ein Bruch, ein Haken, eine Dysfunktionalität in meinem Aufwachsen schon gewesen zu sein, dass ich dieses Vertrauen nicht hatte, sozusagen. Ich hatte Angst quasi, dass etwas passiert, dass jemand dann vor mir steht und sagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit dir nackt sein will. Du glaubst doch nicht im Ernst, wie kommst du auf die Idee, dass ich dich anfassen wollen würde?
Ja, okay, will ich unbedingt gleich noch drauf kommen, auf diese Prägung, die wir ja alle, die wir sozusagen mittelalte Frauen sind, die wir das hier hören, in diesen Jahrzehnten bekommen haben. Bei Ihnen nochmal eine spezielle Thematik. Aber was mir komischerweise gerade eingefallen ist, ist ein Interview, was ich hatte mit Doris Dörrie. Und ich habe die dann so ganz naiv fasziniert gefragt, Wahnsinn, Sie sind so viel durch Japan gereist, das ist so eine andere Kultur. Woher haben Sie diesen Mut immer genommen, sich immer außerhalb ihrer Komfortzone zu bewegen? Und da hat sie zurückgefragt, ach, das ist eine total interessante Frage, weil sie würde das völlig anders erleben. Für sie sei die Komfortzone, dass sie gar keine Bezüge hätte, dass niemand sie kennt, dass sie ohne Vergangenheit dahin reist. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, als sie sprachen, es gibt Leute, die können einfach drauf losvögeln. Vielleicht ist das irgendwie das was Ähnliches. So dieses, wenn ich gar keinen Bezug habe, ist es fast leichter, für manche vielleicht, sich einfach auf diesen Sex einzulassen, weil eben nicht alles mitschwingt, was einen so verbindet, dachte ich nur gerade dran. Irgendwie fiel mir gerade dieses Interview ein.
Das ist total spannend, weil ich tatsächlich, wenn es um das sich mutig in Dinge zu stürzen, einfach ins Ausland zu gehen oder auch an Orte, wo ich die Sprache nicht beherrsche, da geht es mir haargenauso und zwar aus exakt denselben Gründen, die Frau Dörrie da benannt hat. Ja? ja, diese Beziehungslosigkeit. Und Menschen, mit denen ich mich nackig mache, mhm, mit denen stehe ich unabhängig von der emotionalen, intellektuellen, psychischen Anziehungskraft, mit denen stehe ich aber in einer Beziehung.
Ja, wobei vielleicht sogar das zusammenhängt, denke ich gerade, weil wenn man jemand ist, der darüber funktioniert, dass man auch seelisch übereinstimmt und auch intellektuell übereinstimmt, also dass man wirklich, wie soll ich sagen, matcht, mhm, auf einer intellektuellen Ebene, das meine ich jetzt gar nicht gleich klug, sondern über dieselben Dinge nachdenkt, dann wird es natürlich schwierig, wenn genau das Gefühl nicht da ist.
Ich glaube, danke, dass Sie den Begriff Gefühl nochmal eingebracht haben. Ich glaube inzwischen auch im Austausch mit der Generation meiner eigenen Kinder, dass eine Fehlstelle war in meinem Aufwachsen, und da will ich auch niemandem jetzt expliziten Vorwurf machen, sondern ich sage einfach, das hat gefehlt, ist, dass auch Sexualität und körperliche Annäherung etwas ist, was Menschen untereinander aushandeln. Ja, ich hatte ein Hollywood-Bild, was Sexualität, Liebe, mhm, Erotik, Gefühligkeit verbindet, und das Entscheidende daran war, es funktioniert von alleine. Man muss da gar nicht drüber sprechen, sondern wenn es der, die das Richtige gegenüber ist, dann muss alles von alleine an der richtigen Stelle, am richtigen Ort und mit dem richtigen Gefühl sein. Und das ist natürlich komplett überfrachteter Schwachsinn.
Spannend. Oh Mann, da fällt mir so viel zu ein. Ist das wirklich Schwachsinn?
Ja. Also, wir wissen alle, es gibt Menschen, mit denen kommt man nicht so gut klar oder die kann man nicht riechen. Oder ich glaube nicht, dass wir mit allen Menschen Sexualität aushandeln möchten. Aber selbst die, die unsere vermeintlich großen Lieben oder mit einer großen Anziehungskraft verbunden sind, dann kann doch trotzdem das Universum mir nicht sagen, wer zuerst über Verhütung spricht oder ob diese Person automatisch wissen kann, dass ich lieber einen Finger eingeführt bekomme oder an der Klitoris berührt werde oder, mhm, dass ich vorher oder hinterher gerne lange küsse. Das kann doch niemand wissen. Das hat doch mit dem Universum gar nichts zu tun oder mit der Größe der Liebe.
Okay. Absolut überzeugt. Also es geht darum, dann auf einer vertrauensvollen Ebene sich auszutauschen. Und diese Dinge einfach zu sagen, ja, schambefreit und nicht zu denken, es fällt einfach vom Himmel.
Einfach zu sagen, Sie sind lustig,
ja,
einfach
Sie wissen, ja, zu sagen. Aber wir, ja, wissen, was ich meine. Ja, das, ja, ist so, ne, ja, das ist so wie mit dem Stillen übrigens auch. Ja, das ist total schön und es klappt einfach so. Und dann sitzt man da und denkt, hä, irgendwie gar nichts funktioniert. Das ist auch so eine Erzählung, die in diese Richtung geht. Ne? Es ist einfach Intuition, läuft alles von selbst. Sie haben diese Grenze angesprochen, über die Sie wahrscheinlich sich geholfen haben mit Alkohol, und haben auch das Wort Scham da schon einmal benutzt. Was ist eigentlich Scham?
Ich würde nicht behaupten, dass ich das jetzt, ich könnte sozusagen die Definition herunterbeten, aber ich würde mal sagen, das Spannendste, was ich über Scham gelernt habe, ist, nicht vor ihr davon zu rennen, weil ich glaube, die meisten Menschen sagen intuitiv, sich zu schämen ist eines der furchtbarsten Gefühle, ja, also entweder sichtbar rot zu werden, entblößt zu sein, und man will das nicht, man will sich nicht schämen und schon gar nicht schambehaftet erwischt werden, so. Und der Punkt ist, und das verdanke ich Lea Schneider, die einen wahnsinnig tollen Essay im Verlag aus Berlin namens Scham geschrieben hat, die sagt, es gibt drei Arten von Scham und einer sollen wir dankbar sein. Und die erste Scham ist die, da schämen wir uns einer Eigenschaft, die wir selber haben. Da schämen wir uns, dass wir so sind, wie wir sind oder was wir nicht hinkriegen, mhm, oder so. Mhm. Dann gibt es die Scham, die von außen benutzt wird. Die ist auch in Gesellschaften angewendet, um Menschen dazu zu bringen, in diesen Gesellschaften sich konform zu verhalten. Mhm. Du läufst nicht bei Rot über die Straße oder schäm dich, wenn du rumbrüllst oder pöbelst. Das, mhm, ist sozusagen Scham als soziales Korrektiv, Beschämung von außen. Mhm. Und die dritte Art der Scham ist die, und die hat dann sehr viel mit Sexualität und mit Alkohol zu tun, zu sagen, wenn ich hingucke, wofür ich mich eigentlich schäme, wenn ich stehen bleibe und das aushalte, dann kann die Scham mir etwas erzählen, nämlich etwas, das ich an mir nicht mag, wofür ich mich an mir selber schäme. Und dann, mhm, kann ich mich fragen, ist das eigentlich etwas, wofür ich mich überhaupt schämen will? Was weiß ich, früher hat man Leute beschämt, uneheliche Kinder oder, mhm, mit 20 noch keinen Sex gehabt oder so. Und nehme ich mir das überhaupt an oder sage ich, nee, das will ich gar nicht als Beschämung anerkennen. Ich will eher dafür kämpfen, dass das akzeptierter wird. Und das Zweite, wenn ich mich für etwas schäme, was ich tue, ist das vielleicht ein Faktor oder ein Indiz dafür, mir zu zeigen, wer ich eigentlich lieber sein möchte und kann ich diese andere Person werden? Kann ich zum Beispiel, wenn ich mich für mein Trinken schäme und dass ich keine Sexualität unbetäubt herstellen kann, was muss denn passieren, damit sich daran etwas ändert? Und das ist dann eine entscheidende Aufgabe.
Oh ja, und da ist in der Tat sehr viel Gespräch dann schön, ja, wenn man über diese Dinge ins Gespräch kommen kann.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ich glaube, was Sie auch beschrieben haben in dem, was Sie schrieben, ist ja auch die alltägliche Scham. Ja, also man geht irgendwie zusammen aus und dann weiß man schon, oh Gott, jetzt kommt dieser ganze Teil mit irgendwie Schuhe aus und wie kriege ich die Hose über die Socken und oh. So, ne, also dieses Ganze, was es auch so abkühlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da bei vielen auch eben Alkohol dann einfach über diese Phase hinweg hilft, oder?
Sie sehen mich jetzt gerade nicht und da draußen auch niemand von den Zuhörenden. Ich grinste, als Sie genau die Geschichte mit den Socken oder das Beispiel gewählt haben. Das habe ich ja auch beschrieben in einem der beiden Bücher. Genau, das war ein Faktor to get over with. Ja, man muss nackt werden, man muss einen Ort finden und dann müssen die Körperteile entsprechend an- und ineinander verteilt werden. Das war sozusagen die Kernaufgabe. Die Frage, dass schon allein dieses, aha, wir sind also jetzt zu zweit und möglicherweise irgendwie sexuell erregt oder bereit, miteinander etwas auszuprobieren oder einzugehen in einem Raum, dass das ja schon Teil der Annäherung sein kann und man sehr wohl auch über Schuhe und Knöpfe, die nicht aufgehen und dergleichen mehr sich kaputt lachen kann oder das zum Teil des Ganzen machen kann. Auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also sozusagen Sexualität war der Teil, der dann, glaube ich, Kopulation oder wie hat man das früher, Geschlechtsverkehr sozusagen, das war ein klar abgegrenzter technischer Ablauf.
Ja, okay, aber dass das Vorspiel in Anführungsstrichen eben auf ganz anderer Ebene beginnt, ne? Nämlich das alles zuzulassen, diese ganzen, alle Gefühle, die da
kommen. Genau, ja. Die Gefühle zuzulassen und einfach auch anzuerkennen. Jetzt, wenn ich das erzähle, denke ich, um Himmels Willen, was hatte ich denn eigentlich im Kopf? Und ich glaube, genau das hatte ich eben alles nicht im Kopf, wie absurd das ist, sondern da sitzt ja dann manchmal ein innerer Zensor, eine Stimme, ein Etwas, das mich wie ferngesteuert einfach nur im Panikmodus, oh Gott, wie komme ich da jetzt hin? Statt zu sagen, das ist eine Frage, die sich allen Menschen stellt. So.
Was habe ich da im Kopf gehabt? Da sind wir spätestens bei der Brücke zu, wer hat was wann in den Kopf gepflanzt? Also die Prägung, die wir mittelalten Frauen, die wir jetzt das hier hören oder wir beide, die wir darüber sprechen, ja hatten. Das war eine Prägung, weiß ich nicht, 80er oder sowas, 90er, je nachdem, wo man jetzt gerade sich selber befindet. Was war denn das für eine Prägung? Was erinnern Sie?
Zweierlei. Das eine, da geht es mehr um ein Körperbild und eine Körperlichkeit. Dass zum Beispiel meine Großmutter, da war ich so 8 oder 9 Jahre alt, Brüste, nackte Brüste waren ein komplettes Tabu. Das heißt, die hat sie mit Leukoplaststreifen auf Zeitschriftencovern abgeklebt.
Was hatte die denn für Zeitschriften?
Ich überlege gerade, ich glaube, der Stern oder der Spiegel, aber das ist mir wirklich erinnerlich geblieben. So. Ja. Und das zweite war, dass meine Mutter, die einen extrem androgynen Körper hatte, also fast keine Brüste, das immer und immer wieder thematisiert hat, als etwas, was macht, dass potenziell mein Vater sich von ihr abwendet, weil sie so flachbrüstig ist, flach wie ein Brett und so weiter und so fort. Plus dadurch andere Personen mit größeren Brüsten zu einer Gefahr zu stilisieren, was natürlich krass sexistisch ist, irgendwie andere Wesen, nicht weil sie humorvoll, freundlich, liebevoll, sonst was sind, sondern wer die größeren Brüste hatte, war eine Gefahr für sie. Problem, ich hatte schon mit 14, 15 enorm große Brüste, ist auch so geblieben. Für die habe ich mich bis heute quasi, schäme ich mich als unlauterer Wettbewerbsvorteil für diese Brüste. Das ist der eine Teil.
Okay, warte, ne?
So eine klassische Beschämung, die vielleicht viele kennen. Die andere Hälfte ist trickier. Meine Eltern waren beide Oberstudienräte in der Bundesrepublik, eher linkes bürgerliches Milieu. Und sie rannten auch nackt rum und sozusagen es gab eher den Auftrag, dass wir nicht verspießert und nicht verklemmt sind und dass man nackt rumrennen kann und all das. Und da habe ich ein bisschen länger zu gebraucht zu verstehen, dass das auch einen immensen Druck ausüben kann, wenn Dinge behauptet werden. Wir sind entspannt, wir können nackt sein, wir sind so. Und wenn es sich so aber nicht anfühlt, wenn das sozusagen nichts ist, sondern man hat das Gefühl, ich muss entspannt sein, ich muss nackt sein, ich muss eine Sexualität haben. Aber der Weg dahin.
Total spannend. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich beobachtet habe, also bei meinen Kindern, dass es da eine durchaus eine natürliche Scham auch gibt. Und ich glaube, dass, also sowas wie irgendwie, wenn man aufs Klo geht, die Tür zumachen oder so, ja. Ich rede jetzt wirklich so von diesem, was dann irgendwann von Dingen kommt, so geh mal raus, ja. Mhm. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass dann eben auch so eine Überforderung dann kommt, wenn man irgendwie auf einmal genau das, ne, so du darfst dich jetzt nicht irgendwie merkwürdig fühlen, wenn ich hier nackt rumlaufe, weil das ist ja cool. Und als Kind denkt man so, nee, will ich aber gar nicht sehen. Will ich einfach nicht.
Ja.
Und da frage ich mich dann immer wirklich so, wie macht man es bloß richtig? Würde mich auch gleich nochmal interessieren, was Ihre Kinder zu diesem ganzen Thema gesagt haben, ist, man möchte, also so ging es mir jedenfalls und so empfinde ich es auch jetzt im Umgang mit meinen Kindern, dass man da wirklich in so ein Rollenthema kommt. Also klar, es ist einem natürlich total wichtig, dass man irgendwie den Kindern vermittelt, so, ne, trau dich darüber zu sprechen, wenn dir irgendwas irgendwie peinlich ist oder so, ne, bring es zur Sprache, das läuft, es fällt nicht alles vom Himmel und so weiter und so fort. Und andererseits irgendwie zu fühlen, diese Gespräche wollen die mit mir einfach nicht führen, denn ich bin Mami.
Ja.
Da knipse ich immer noch drum rum, wie macht man's richtig? Wie hätten es unsere Eltern richtig machen können? Und ja, als Frage zurückgegeben an Sie.
Also ich kann diese Frage natürlich nicht beantworten. Ich kann
Warum nur sagen, denn nicht?
Man kann es nur falsch machen und das ist gut, weil dann können wir, wenn wir mit unseren Kindern gut sind oder auch mit unseren Müttern und Vätern, dann können wir diese Gespräche führen. Aber um das jetzt nicht ganz frustrierend zu beantworten, ich glaube, es geht gar nicht um die Bienchen- und Blümchengespräche, sondern es fängt viel früher an. Es fängt damit an, Grenzen zu akzeptieren oder Kindern zu vermitteln, dass ihre Grenzen okay sind. Und diese Grenze kann schon sein, das muss ja gar nichts mit Körperlichkeit und Sexualität zu tun haben. Das fängt schon an, dass jemand sagt, danke, ich möchte keine zweite Portion. Und weil ich die ganze Zeit anfängt, ihn aufzudrängen, ich habe es doch extra für dich gekocht. Also sozusagen emotional, manipulativ Menschen unter Druck zu setzen. Oder wenn du nicht auf isst, dann gibt's kein schönes Wetter. Sowas sagt heute kein Mensch mehr, aber war es ja damals irgendwie so, ne? Also Kindern zu vermitteln, dass sie ein eigenes Wesen mit eigenen Grenzen sind und vor allem, dass Erwachsene nicht permanent nur behaupten und vor sich hertragen, wie sie sie respektieren und lieben und wie sie lernen müssen, sich abzugrenzen, sondern exakt in der Alltagspraxis das auch tun. Ja, und da sind wir, glaube ich, viele von uns eher
total richtig
schlecht drin.
Es ist super, dass Sie das sagen. Plus, das beinhaltet übrigens, finde ich auch, und das musste ich auch erst lernen, es selber zu tun. Und zu sagen, ich möchte jetzt einfach nicht. Ich brauche jetzt einmal 20 Minuten die Klappe halten und nicht reden. Und dann habe ich gerne Zeit. Also vormachen, ne, dieses Grenzen ziehen jetzt ohne dauernd irgendwie ein Kind vor den Kopf zu stoßen, aber so diese Balance zu finden zwischen, ich darf sagen, mein sozialer Kanal ist voll und ich brauche jetzt einmal 5 Minuten und dann höre ich mir gern an, welche Pläne du für was auch immer hast. So, also ich glaube, das ist auch Teil davon, die andere Seite.
Das ist, ja, ich finde das ein sehr gutes Beispiel, weil ich interessanterweise mit meiner jetzt 24-jährigen Tochter exakt so ein Gespräch vor ein paar Tagen hatte und die sagte, Mama, du warst ja Freiberuflerin und dein Büro war halt zu Hause und es war dann auch immer so ein bisschen schwierig. Einerseits wusste man, du arbeitest, aber andererseits warst du ja auch da. Mhm. Ich dachte, genau das. Ich habe nicht etabliert zu sagen, ich mache die Tür zu oder in dieser und jener Zeit bitte nur mit anklopfen, sondern ich hatte natürlich gleichzeitig eben wieder dieses schlechte Gewissen, bin doch zu Hause, dann möchte ich doch für die Kinder auch da sein und war aber dementsprechend, da habe ich dann auch abwehrend und genervt reagiert, wenn halt zum dritten Mal jemand reinkam und das sind Double-Bind-Messages für Kinder zu sagen, Tür ist offen, kannst reinkommen, gleichzeitig, was passiert dann, die Mutter, die das gesagt hat, ist eine Zeitbombe und eine Gefahr, wenn ich das tue und das ist der falsche Weg.
Ja, total. Ich habe ja lange Jahre dieses Elterngespräch gemacht und da hatte ich geschickt zu Gast eine Psychologin, die den schönen Spruch, ich hoffe, ich versau's jetzt nicht, gesagt hat, wenn du eine Göttin erziehen willst, dann darfst du dich nicht wie eine Magd verhalten.
Huch.
Ja, also im Sinne von, ne, wenn du sozusagen möchtest, dass deine Töchter sich so fühlen, also geliebte Göttinnen, so ist es gemeint, ja, sind, dann solltest du dich nicht die ganze Zeit wie eine servile Dienerin verhalten, die ständig ihre eigenen Bedürfnisse sozusagen kaputt latscht. Du musst ihnen auch vormachen. Man darf dann sagen, was man möchte. Man darf Nein sagen. Man darf sich abgrenzen. So. Man darf sich beteiligen am Gespräch und nicht auch vorleben, ja, dieses sich selbst behaupten in Beziehungen. Das fand ich irgendwie ein sehr griffiges, aber vielleicht auch missverständliches.
Nee, ich glaube, anhand dieses Beispiels, man merkt ja, wie weit wir inzwischen schon von Körperlichkeit und Sexualität weg sind und dass es ganz generell bei Scham und Intimität und Annäherung genau um diese Dinge geht. Es gibt ja jetzt den schönen Begriff, seit ein paar Jahrzehnten, den gab es in meiner Kindheit nicht, People Pleaser. Also Menschen, die aus irgendeinem Defizit heraus das Gefühl haben, sie bräuchten eine Berechtigung zu existieren oder müssen sich immer bei anderen versichern und versuchen es deswegen allen recht zu machen oder immer freundlich zu sein oder immer die Türen aufzulassen. Und das kippt aber um, weil die Bedürfnisse ja trotzdem da sind und die werden nicht respektiert. Und diejenigen, von denen sie nicht respektiert werden, weil die Tür offen steht, denen wurde aber nie signalisiert, dass es diese Bedürfnisse überhaupt gibt. Und plötzlich richtet sich dann aber der ganze Frust gegen die. Das ist ein komplexes und hochexplosives Minenfeld.
Ja, außer man geht in Austausch, ne? Und bespricht es.
Ja, ja. Dazu muss man sich aber selber sehen.
Und ja.
Also das ist ja, ne? Also wir sind ja alle so gut drin, im Nachhinein das zu analysieren und zu beschreiben, was da war. Aber die Umsetzung oder im Moment der Agitation ist das natürlich schwierig.
Total, total. Ich habe, ich schreibe ja selber gerade ein Buch und habe dazu neulich, das war total witzig, bin ich hier gestoßen auf einen Schatz, von dem ich immer noch dachte, ach, das muss ich jetzt mal wegbringen, das brauchen wir nicht mehr. Und zwar das Jahr im Bild. Kennen Sie diese Dinger? Das sind so Hefte, in denen in der Bundesrepublik die Jahre so zusammengefasst wurden mit Bildern und so ein paar Texten. Mhm. Und eine Sache, die ich aufschlug an einer für mich biografisch sehr wichtigen Zeit, war die Erscheinung des Films Jenseits von Afrika. Mhm. Und er hat mich total gewundert, dass er so eine ganze Seite in diesem deutschen Ding einnimmt. Ja, fand ich irgendwie total irritierend. Aber ich weiß, für mich hatte der Film von Anfang an eine wahnsinnige Bedeutung, weil er unter anderem eben auch erzählte von dieser unglaublichen Nähe, die diese beiden Hauptfiguren zueinander haben und der Form von Sex, die sie deswegen miteinander haben. Und ich weiß, dass das für mich total mindblowing war, als wirklich junges Ding. Ich glaube, ich war 12 oder sowas, als ich den Film, oder 13, als ich den Film gesehen habe, dass ich dachte, ah, okay, so geht das auch. Weil ich war nämlich bisher sozialisiert mit Bravo, mit Dr. Sommer, ja, wo man irgendwie dachte, so, will ich alles gar nicht so genau wissen. Das ist irgendwie die ganzen Fotos, alles daran ist irgendwie so schrecklich und sieht so aus, als ich es auf keinen Fall will. Also ich glaube, das ist auch nochmal speziell diese Zeit, in der wir sozialisiert wurden. Was da eigentlich gang und gäbe war, wenn ich auch heute Filme angucke, welche Witze da gemacht wurden. Ich denke heute, ich gucke nicht richtig. Also dieses ganze Bodyshaming, das haben wir ja auch mit aufgenommen. Nicht nur, was unsere Eltern uns gesagt haben, sondern auch, welche Arten von Witzen in den Film gerissen wurden über Körper, Frauenbild. Das war einfach wirklich sehr anders zu dieser Zeit.
Ja, also ich hänge gerade noch so ein bisschen an Jenseits von Afrika. Ich kann mich da an überhaupt keine Liebesbeziehung und Sex mehr erinnern. Aber weil sie Filme und Medien dieser Zeit benennen, ich erinnere mich, dass ich in der Recherche zum Schambereich auch, ich habe viel zu Sexualwissenschaft und also Sexualität, Veröffentlichungen in den 80er Jahren recherchiert und stieß dort unter anderem bei Ullstein damals erschienen auf das neue Lexikon der Sexualität. Und da denkt man ja schon, ah, da ist dann vielleicht mal sowas wie Kondome und Verhütung drin. Da sind etliche krude Beispiele, aber eines, das sich mir sehr stark eingeprägt hat, war, dass wenn es um weibliche Körperteile geht, also natürlich hat man noch überhaupt nicht von Vulva gewusst und geschrieben, aber selbst die Vagina war nicht etwa als anatomische oder in einer Funktion beschrieben, sondern nur als Vagina dentata, also als diese bezahnte Vagina, die als Schreckensbild die Männer entmannt und ihnen den Penis abknipst. Und
Gottes
Willen. Das fand ich schon sehr bezeichnend. Und das war, ich glaube, 1983 oder so, ne?
Naja, ich meine, man muss sich auch immer klar machen. Ich hoffe, ich versemmel es jetzt nicht, aber ich glaube, es war 97, als Vergewaltigung in der Ehe gesetzlich unter Strafe gestellt wurde. Und ich meine, das muss man auch miterzählen, wenn man darüber spricht, ne, wie frei fühle ich mich als Frau mit meiner weiblichen Sexualität. Das war die Atmosphäre, in der wir groß geworden sind, dass das völlig okay ist.
Das ist zumal auch, Sie auch gerade sagen, als Frau und mit der weiblichen Sexualität, also wenn ich mit meinen Kindern und einer Generation unter mir mit einer Selbstverständlichkeit auch inzwischen über Non-Binary-Konzepte, also die nicht mehr reine Binarität von männlich-weiblich spreche, und ich natürlich da auch Lernprozesse durchmache, aber mit welcher Selbstverständlichkeit wir eben von diesen zwei Geschlechtern, mehr gibt es nicht, es gibt Männer und es gibt Frauen, ausgingen, auch darüber sprachen. Es gab vielleicht noch Schwule und Lesben und dann gab es irgendwie diese Trans, aber da gab es nur Transsexuelle oder Crossdresser, aber das war das Spektrum, mit dem zumindest der Teil der Mehrheitsgesellschaft, in dem ich aufgewachsen bin, aufgewachsen ist.
Ja, das ist heute schon anders, ja. Sie haben das angesprochen, dass Sie mit Ihren Kindern darüber auch gesprochen haben. Sie schreiben Bücher darüber, Ihre Kinder wissen, Sie thematisieren das. Wie reagieren die? Die sind ja auch schon relativ alt, also im Sinne von jetzt nicht mehr irgendwie 9 oder sowas, sondern haben eine gewisse Altersgrenze überschritten. Ist das was, was die gutieren?
Also den Schambereich haben sie meines Erachtens nicht gelesen. Und ich denke auch, da sind wir bei der natürlichen oder der guten Scham. Man möchte eigentlich nicht so viel über die Sexualität der eigenen Eltern wissen.
Mhm, genau, deswegen frage ich das, weil mich echt interessiert.
Mhm. Also was ich aber sagen kann zum Thema, wie bringt man seinen eigenen Kindern Körperlichkeit und Sexualität und sowas nahe. Mein Vater, der als alleinerziehender Vater 1986 tatsächlich auch noch eine Besonderheit war, da waren meine Schwester und ich 14, der hat für uns Tampons gekauft in der Drogerie und Kondome. Und das fand ich bemerkenswert. Er hat die auf den Tisch gestellt, die Kondome, und hat gesagt, ich will euch gar nichts unterstellen. Ich will nur, dass wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr dann nicht, weil ihr keine habt, irgendwie in eine blöde Situation geratet. Und das fand ich gut. Und deswegen habe ich dann, ich weiß nicht, ob deswegen, aber ich habe meine Kinder möglicherweise etwas überfordert, dass ich häufig die Klotür aufgelassen habe, wenn ich einen Tampon gewechselt habe. Mhm. Weil ich wollte, dass auch meine Söhne wissen, dass Frauen menstruieren. Das hätte man bestimmt auch anders lösen können. Aber ich habe dann auch später gesagt, ich fände es sinnvoll, wenn ihr in euren Wohnungen auch immer eine Handvoll Tampons irgendwo habt, wenn ihr mal Besuch von menstruierenden Personen habt.
Das aus diesem Schambereich rauszuholen. Ne? Das aus dem Schambereich rauszuholen.
Ja, genau.
Wir haben darüber schon am Anfang gesprochen, über dieses oder diskutiert darüber, ne, wie viel Nähe braucht Sex oder braucht guter Sex, den wir uns wünschen oder vielleicht auch wir beide, die wir darüber sprechen, die finden, da sollte es einen Zusammenhang geben. Sie haben sich dann ja auf die Suche gemacht, weil für Sie ja dann dieses Betäubungsmittel Alkohol wegfiel, Sie sind trocken. Das heißt, Sie mussten sich jetzt irgendwie damit befassen, okay, wenn ich jetzt irgendwie nochmal mit irgendjemandem ins Bett will, dann muss ich mich jetzt irgendwie bewegen, weil das alte Mittel funktioniert nicht mehr. Was haben Sie getan?
Also bewegen ist dafür ein sehr schöner Begriff, weil tatsächlich, man kann ja nicht in seiner Wohnung sitzen bleiben und sagen, jetzt habe ich den Alkohol weggestellt, jetzt muss der gute Sex durchs Fenster geflogen kommen. Mhm. Das tut er höchstens, wenn man die eigene Hand oder andere Hilfsmittel verwendet. So. Mhm. Aber wenn es denn auch um körperliche Erlebnisse mit anderen Menschen geht, da war mir klar, okay, das kriege ich so alleine nicht hin. Und natürlich weiß ich von Dating-Apps und von Sex-Apps und weiß der Geier was. Und ich dachte, das ist ja aber nicht mein Problem, dass ich die technischen Hilfsmittel nicht kennen würde und nicht bedienen könnte. Also habe ich mir die Unterstützung einer Sexualtherapeutin gesucht in Leipzig. Und am Ende kann ich sagen, dass für mich eher rausgekommen ist, dass es eben nicht darum geht, dass ich irgendwelche Scham, was meine Körperlichkeit, Attraktivität angeht oder so überwinden müsste oder dass ich nicht wüsste, wo ich SexualpartnerInnen finde, sondern dass es bei mir eher eine Vertrauensfrage ist, die ganz andere Gründe und Ursachen hat, die ich erstmal bearbeiten muss, bis ich mich auf intime Beziehungen einzulassen bereit bin. Mhm. Und natürlich haben wir dann aber auch überlegt, wenn ich sie denn dann herstellen möchte, und das ist nicht sofort eine Liebesbeziehung da, weil das trennt sich für mich relativ klar. Ich wäre auch oder bin auch bereit und kann mir das sehr wohl vorstellen. Sexualität lässt sich von Emotionalität und Verliebtheit trennen. Ja, also ich denke durchaus, dass das...
Geht auch so.
Genau, geht auch so. Danke, das war eigentlich die drei Worte, die ich sagen wollte. Geht auch so. Und habe daraufhin, es gibt diese Plattform Joy Club. Mhm. Und die dient der Anbahnung von körperlichen Begegnungen relativ explizit ausschließlich. Und das Interessante daran war, dass man sich dort ein Profil anlegt und dort auch beschreibt, wonach suche ich eigentlich? Wie identifiziere ich mich? Was möchte ich? Und das war die Hauptübung an der ganzen Sache, zu sagen, was will ich denn eigentlich? Ja? Und wie beschreibe ich das? Und das war schon eine Hauptaufgabe.
Ja, wobei ich mich da frage, also ja, aber wenn ich dann da reinschreibe, ich möchte eigentlich nur Nähe, ist es dann das, was die Leute, die in dieser Plattform sind, suchen? Weil wenn die nur körperliche Begegnungen wollen, dann ist ja genau das die Frage. Suche ich wirklich nur das, also sozusagen dieses Rumturnen, den Vorgang, den was auch immer, oder suche ich eigentlich Nähe?
Also sie können dort auch schon, weil nicht jeder Mensch so sehr einen Zugang dazu hat, zu beschreiben, was er sie ist. Eigentlich so braucht. Es gibt eine riesige Liste, auf der die klassischen Dinge, BDSM, Bondage, sonst was, bis zu den ausgefallensten Kinks, aber auch Haut streicheln, kuscheln, gucken, nur gucken, zugucken lassen. Da ist alles drin. Also ja, sie finden dort Menschen, die das als einen Raum für sich gestalten und gefunden haben, nach dem zu suchen, was sie möglicherweise da draußen, man läuft ja nicht draußen in der Welt rum und sagt, ich habe Angst vor Körperlichkeit, Sexualität, ich möchte nur jemanden, der die Fingerspitzen mit mir aneinander legt. Aber bei Joy Club können sie das so hinschreiben. Und dass sie dann vielleicht nicht Zehntausende finden, die das auch wollen, aber doch zumindest 100 oder so. Doch, sie finden dort alles. Ich habe dann Rückmeldungen bekommen, also ich habe auch Bilder eingestellt, weil ich zum Beispiel meinen Körper abzubilden, zu fotografieren und zur Schau zu stellen, damit habe ich überhaupt kein Ding. Und das habe ich dann getan, auf eine Art und Weise, die mir ästhetisch vorkam. Daraufhin kamen natürlich relativ viele Rückmeldungen. Und dann gab es auch den Austausch mit einem älteren Paar in der Nähe, den habe ich so ein bisschen beschrieben, worum es mir geht. Am Ende habe ich mich mit denen nicht getroffen, weil ich nach fünfmaligem Austausch dachte, will das immer noch nicht. Ich will da immer noch nicht hinfahren und mir überlegen, wie verabschiede ich mich, wenn es nicht gut ist und muss ich da die Schuhe ausziehen oder anlassen und setzen wir uns dann erstmal hin und trinken Orangensaft. Und das erschien mir alles so unsexy, dass ich dachte schon allein, das ist die gute Übung, sich zu nichts zu nötigen, nur weil ich denke, ich müsste jetzt dringend Sexualität haben, nüchtern. Ja, aber doch nicht auf Teufel komm raus.
Ja, das finde ich einen super Bogen, weil ich finde, das ist nämlich auch ein Teil der Freiheit, zu sagen, ich möchte aber irgendwie gar nicht mehr. Oder ich möchte nicht mehr so. Oder Sie haben ja auch, also Sie haben verschiedene Dinge da auch in Ihrem Buch beschrieben. Und es gab ja einen Mann in Ihrem Leben, mit dem das alles sehr viel leichter ging. Und das war eben Ihre große Liebe. Und das fand ich irgendwie beim Lesen auch nochmal, habe ich so gedacht, ja, das geht eben nicht auf Knopfdruck und wenn ich zum Sexualtherapeuten gehe, sondern manchmal geht es wesentlich leichter. Und wenn ich spüre, ich möchte es nicht, weil ich keine Lust habe, mit fremden Leuten Orangensaft zu trinken oder da irgendwie Sockfuß in deren Wohnzimmer rumzulaufen, dann ist das total okay, auch Nein zu sagen. Das finde ich wirklich jetzt nochmal einen guten Bogen, weil das ist nämlich, finde ich, Teil dieser inneren Freiheit, ne?
Danke. Dann würde ich den zweiten Teil des Bogens, weil ich hatte noch eine weitere Begegnung. Das ist ein Mensch, mit dem ich inzwischen auch wirklich gut befreundet. Ich wohne in Sachsen-Anhalt relativ auf dem Land. Und der wohnt eine halbe Stunde entfernt und der schrieb mich an und da war ein Ton da und eine Freundlichkeit und eine Zugewandtheit, wo ich dachte, ach, das ist ja eine nette Person. Und der hat seine Reise durch die Sexualität auch schon viele, viele Jahre vorher begonnen. Und konnte deswegen auf eine Art und Weise auch Dinge ansprechen und damit umgehen. Erstmal nur per Chat und so, die mich haben Vertrauen fassen lassen. Und dann sind wir erst 2-3 Mal spazieren gegangen, große Spaziergänge an der Elbe. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt durchziehen will mit diesem Sex und so. Aber er sagt, er hat eine Sauna, ob ich denn Sauna machen würde. Und dann dachte ich, ach, Sauna habe ich in den letzten Jahren irgendwie dann doch auch zu schätzen gelernt. Und einfach mal zu gucken, mit Ansage, mich gegenüber jemandem auszuziehen und gegenüber jemandem nackt zu sein. Und das ist klar, es findet kein weiterer körperlicher Austausch statt. Das ist die Übung, die ich machen möchte für mich. Und das war auch sehr einfach. Ausziehen kann ich, habe ich dann gemerkt. Ausziehen kann ich gut. So. Und dann kam der entscheidende Teil, nachdem wir aus dieser Sauna raus waren. Es gab ein Feuer im Kaminofen, wir hatten beide Bademäntel an. Und er schlug mir dann vor, willst du dich jetzt nicht einfach neben mich auf dieses Sofa legen und ich nehme dich in den Arm. Und ich dachte, Ansage, ich habe die Möglichkeit, da Nein zu sagen. Doch, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und dann war es sehr interessant, weil also wir haben die Bademäntel aufgemacht, ich habe mich auf seinen nackten Oberkörper mit meinem nackten Oberkörper gelegt und mich von ihm in den Arm nehmen lassen. Das war alles, 5 Minuten lang. Und mein Herz hat angefangen zu pumpen und ich habe gemerkt, wie unangenehm mir das ist. Und er sagte auch, wow, was ist denn hier mit dir los? Ich habe gesagt, ich möchte das jetzt ausprobieren, weil ich möchte da einmal durchgehen, damit das nicht immer zu der Blocker bleibt. Aber es war von einer zutiefsten Abwehr meines Körpers erfüllt. Und als wir dann aufgehört haben, habe ich mich auch bedankt, habe gesagt, okay, das war also eine furchtbare Erfahrung auf eine Art, die nichts mit seinem Körper und seiner Person zu tun hatte, sondern etwas in meinem Körper blockt. Und ich war aber dann froh, dass ich das einmal da hindurchgegangen bin. So.
Ja, interessant, dass Sie sagen, es war eine furchtbare Erfahrung, weil eigentlich ist es ja auch eine gute Erfahrung gewesen zu sagen, ich muss es nicht machen.
Das stimmt, es war in dem Moment, es war erschreckend zu sehen, dass mein Körper etwas verweigert, was worauf auch immer hindeutet, dass ich da bestimmte Dinge einfach nicht möchte und dass es sich furchtbar anfühlt. aber es ausgehalten zu haben in einem sicheren Kontext. Das war wie ein etwas aufzubrechen, einen Angstmoment zu sagen, du bist hier sicher, dieser Mann fragt nach, der lässt sofort los, mit dem habe ich danach darüber gesprochen. Also das war tatsächlich wie so ein kleiner Befreiungsschlag im Nachhinein.
Glauben Sie, das wäre in jedem Fall passiert, auch wenn es ein totaler Passer gewesen wäre? Also hätte Ihr Körper in jedem Fall gesagt nein?
Naja, ich glaube, dass das überhaupt ja nicht damit zu tun hat, wer das war, sondern ganz offensichtlich mit einem abgespeicherten Fluchtreflex in meinem Körper. So, der sozusagen erst wissen muss, okay, I'm safe. Das kann ich aber auch noch nicht, da bin ich jetzt, um Himmels Willen, da will ich auch mich gar nicht in therapeutisches Fahrwasser vorbewegen.
Ja, ich weiß nicht, also ich meine, es geht mich überhaupt nicht an, aber wenn wir es hier so offen besprechen, mein Gefühl war, es ist doch total okay, einfach mit dieser speziellen Person, vielleicht hat es doch was mit dieser Person zu tun, das einfach nicht tun zu wollen, und mit jemand anderem hätte man es dann wahrscheinlich oder vielleicht doch getan. Also ich weiß nicht, ob man sich, wer auch immer, man kennt das sicherlich aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen, sich dann wirklich schuldig fühlen sollte, denken sollte, oh, jetzt hat mein Körper geblockt. Nee, der hat einfach gesagt, er möchte nicht. Und mit jemand anderem hätte er vielleicht gesagt, ja, come on, let's go. Scheiß drauf, was wir besprochen haben, wir machen das jetzt.
Ja, also das ist jetzt natürlich hochspekulativ, aber klar, ich möchte trotzdem klar. Das Aber einfügen. Ich war zwischendrin auch zweimal verliebt in den letzten Jahren und gerade gegenüber Menschen, an denen mir besonders viel liegt und mit denen ich diese Nähe hätte herstellen wollen, ist es umso stärker.
Ja,
im Gegenteil, das ist wirklich, das ist dieses Fight, Flight oder Freeze, und bei Körperlichkeit ist ja irgendwie mit Fight, vielleicht wäre das die Lösung, so
genau.
Ja, zu rangeln, aber
einfach boxen. Genau.
Nein. Das hat also tatsächlich nichts mit einer chemischen Abwehr gegenüber dieser Person zu tun gehabt, sondern die Nähe. Die
es
Nähe
ist ein Muster.
War die Gefahr.
Es ist ein Muster,
ne?
Okay.
Genau, die Nähe.
Eine letzte Sache will ich noch, weil wir hier eben über die Zielgruppe haben, mittelalte Frauen. Und ich finde, das Thema Körper ist ein Thema da, weil viele ja dann denken so, oh, jetzt, wie schade. Ne? Früher fand ich mich irgendwie toll, aber jetzt merke ich, hier hängt's und da hängt's und da ist der Bauch und keine Ahnung. Was ist so das, was Sie rausgefunden haben bei Ihrer Recherche über das Thema, wie groß ist diese Rolle des Körpers wirklich? Also objektiv und subjektiv.
Die Rolle des Körpers ist so, dass wir das nicht für uns subjektiv entscheiden können, unsere Körper zu mögen oder nicht, sondern dazu sind viel zu viele manipulative Faktoren da draußen, die uns lehren bis einprügeln, mit dem Zustand unserer Körper auf jeden Fall nicht zufrieden zu sein, weil damit lässt sich ja auch Geld machen in einer Kosmetikindustrie, in einer Schönheitschirurgie, in einer Sportindustrie, in einer Wellnessindustrie. Wenn ich auf mich selber gucke, merke ich, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass mein Körper früher toller oder schöner war. Ich habe den immer, naja, nicht gehasst, aber als Last empfunden. Entweder weil er für andere aufgrund äußerer Merkmale attraktiv war und ich dachte, aber ich fühle mich gar nicht so. Und ich sehe in Filmen oder in Videos, Musikvideos auf Instagram, wo auch immer, Menschen, Frauenkörper, egal welcher Ausformung oder welcher Optik, wenn die tanzen, wenn die kämpfen, wenn die für sich einstehen, wenn die etwas erzählen, wenn die in einer Überzeugung hantieren, dann finde ich diese Körper so schön und so attraktiv und denke, das würde ich mir so wünschen, dass wir merken, wenn wir im Einklang mit uns handeln, kämpfen, tanzen, lieben, vögeln, was auch immer, dann sind wir ja schön. Und irgendetwas weiß das meistens auch im Bauch und hat aber das Gefühl, das nicht glauben zu dürfen. Und ich wünsche mir mehr Stinkefinger gegenüber den manipulativen Faktoren da draußen. Aber das ist natürlich nichts, was ich mir einfach nur wünschen kann.
Trotzdem, mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke Ihnen wirklich sehr und freue mich, dass wir nochmal gesprochen haben und dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, uns hier zu folgen, uns zuzuhören. Und freue mich über Feedback an podcast@brigitte.de, auch mit Wünschen für vielleicht andere Themen oder Wünschen für Flyer, die ihr bei euch auslegen wollt, sehr, sehr gerne. Und hoffe, dass ihr noch ein paar neue Anregungen bekommen habt zum Thema Sex. Schaut gerne in unsere Shownotes, da findet ihr auch Links zu Christine Koschmider, aber auch zu den Angeboten der Brigitte Academy rund um die Lebensmitte. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.